NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin. Guten Abend und herzlich willkommen. Nach dem Anschlag auf eine Kirche und der Ermordung eines Priesters in der Normandie setzen sich Vertreter von Christen, Juden und Muslimen in Frankreich dafür ein, gegen den Terror zusammenzuhalten. Bischöfe, Rabbiner und Imame forderten bei einem Treffen im Pariser Élysée-Palast einen besseren Schutz von Kirchen, Moscheen und Synagogen. Mit den jüngsten Anschlägen in Bayern ist das auch in Deutschland ein wichtiges Thema geworden. Und nun wurde auch noch deutlich, dass eine Moschee im niedersächsischen Hildesheim offenbar Standort von Islamisten ist, von dem aus radikalisierte Muslime in den Dschihad ziehen. Michael Fürst ist der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Herr Fürst, was ist nötig, um jüdische Einrichtungen besser zu schützen?
Also wir werden gut geschützt. Ich habe nicht die Sorge einiger Kolleginnen und Kollegen, dass wir ungeschützt sind. Wir haben einen steten Kontakt zu den Sicherheitsbehörden, sprich Innenminister, Polizeibehörden und so weiter. Wir werden also ständig auf dem Laufenden gehalten, ob und was gemacht werden muss, ob es eine Gefährdung gibt, ja oder nein. Und es gibt derzeit in Niedersachsen keinerlei Gefährdung, die es notwendig macht, über die Sicherheitsmaßnahmen hinaus weitere Sicherheitsmaßnahmen durchzuführen. Natürlich kann ich meine jüdische Gemeinde oder die jüdischen Gemeinden im Land Niedersachsen mit einem Polizeikordon umstellen, damit wird es nicht besser. Denn Gefährdung von Einzeltätern können sie niemals aushebeln.
Aber nun haben wir zum Beispiel in Hildesheim diese Moschee, wo deutlich wurde, dass dort Hassprediger am Werke sind, dass Leute dort für den Dschihad gewonnen werden. Und ich weiß von jemandem aus der Hildesheimer jüdischen Gemeinde, dass wenn dort der Gottesdienst läuft, man in diesen Gottesdienst reinmarschieren kann durch die Tür, ohne dass überhaupt irgendjemand einen sieht oder kontrolliert, einem in irgendeine Tasche guckt oder noch irgendwas. Wird Ihnen nicht mulmig, wenn Sie sowas hören?
Also wenn ich das höre, dann frage ich mich, warum meine Gemeinden und meine Gemeindevorsteher nicht zu mir kommen und mir das sagen. Denn dann würde ich dafür sorgen, dass zumindest in den Gottesdiensten die Möglichkeit besteht, dass dort eine Sicherheitsprüfung stattfinden kann. Das haben wir in Hannover, das haben wir in den großen Gemeinden überall. Und das können auch die jüdischen Gemeinden in Hildesheim und wo auch immer von mir zur Verfügung gestellt bekommen. Ich nehme das auf und werde das mit den beiden Gemeindevorsitzenden dort klären.
Herr Fürst, in Düsseldorf, Köln, München, Frankfurt, Berlin gibt es geschulte Sicherheitsteams in den jüdischen Gemeinden, die eng mit der Polizei zusammenarbeiten und die zum Teil auch in Israel geschult wurden. Gibt es sowas in Hannover eigentlich auch?
Nein, das haben wir nicht. Ich halte es auch nicht für notwendig. Dadurch wird die Sicherheitsmaßnahmen nicht besser, dass es nun Israelis sind, die in Israel geschult worden sind oder andere.
Nee, es sind Deutsche in den anderen auch. Es gibt geschulte Teams. Gibt es sowas in Hannover?
Nein, es sind auch überwiegend Israelis, die es sogar machen. Das weiß ich ja nun. Also dadurch wird es nicht besser. Die Gefährdung, die überall besteht, jeden Tag, an jeder Stelle in diesem Lande, an jeder Stelle, nicht nur in diesem Lande, in Europa, werden wir nicht durch Sicherheitsmaßnahmen wie in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt mit einer Schleuse oder in Köln mit einer Schleuse verbessern können. Wer irgendetwas als Einzeltäter vorhat, der kann das überall, jederzeit, an jedem Ort in diesem Lande, wie wir leider immer wieder sehen.
Also ich sprach jetzt kürzlich mit Rabbiner Jonah Simon, der ja Gemeinden ihres Landesverbandes betreut, ja, in Oldenburg, Hildesheim, Hameln, anderen Orten. Mit dem sprach ich kürzlich und er sagte, es gäbe in den Gemeinden, die er kenne, niemanden, der in einer ernsthaften Gefahrensituation wisse, was zu tun sei. Es gäbe keinerlei Schulungen auf diesem Gebiet. Ist der schlecht informiert oder stimmt das?
Nein, er ist falsch informiert. Es gibt Schulungen. Der Zentralrat bietet Sicherheitsschulungen an. Jede Gemeinde kann Personen dorthin schicken.
Also Sie sagen, wenn es dort in den Gemeinden, wie Rabbiner Jonah Simon sagt, niemanden gibt, der irgendeine Ahnung hat, was in einer Gefahrenlage zu tun sei, der einfach überhaupt keine Ausbildung gibt, dann ist es einfach Schuld dieser Gemeinden, die sich nicht kümmern.
Das ist nicht Schuld der Gemeinden, so würde ich nicht sagen. Es ist einfach eine gewisse Fahrlässigkeit. Wir haben ständig Kontakt zu den Polizeibehörden und jede Polizeibehörde weiß genau, was sie zu tun zu lassen hat, wenn irgendwo etwas passiert. Und das ist nicht die, sag ich mal, die Verantwortung der jüdischen Gemeinde, sondern die Verantwortung der Polizei.
Das war der Rechtsanwalt Michael Fürst. Er ist der Vorsitzende des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden von Niedersachsen. Bei uns geht es gleich um eine bemerkenswerte Ausstellung zum Thema Israelis und Deutsche, die jetzt in Hamburg zu sehen ist. Doch zunächst zur jüdischen Gemeinde Berlin, der bundesweit größten Gemeinde. Schon nach den Gemeindewahlen 2011 und 2015 hatten viele gesagt, dass es nicht mit rechten Dingen zugegangen sei. Beweisen konnte niemand etwas. Jetzt äußerten erstmals Berliner Juden gegenüber dem Rundfunk Berlin-Brandenburg den konkreten Verdacht, dass bei Wahlen manipuliert worden sei. Thorsten Mandalka berichtet.
Wahlmanipulation im großen Stil. Nur so soll sich Gideon Joffe und seine Gruppierung Koach die Macht im Gemeindeparlament gesichert haben. Und zwar seien sowohl bei den Wahlen 2011 als auch 2015 Briefwahlunterlagen manipuliert worden. Das sagt Boris Braun aus, der ehemalige Kultusdezernent der Gemeinde. Er war selbst Koach-Mitglied und an den Vorgängen beteiligt.
Die Briefwahl wurden aufgemacht, neu gekreuzt und einfach weitergegeben. Die Briefwahl, die einfach blanko kamen und auch beim Altersheim blanko kamen und das vom alten Leute weggenommen wurden, die wurden natürlich auch angekreuzt bei zu Hause oder im Büro dort.
Braun will dabei gewesen sein, als sich vor der Wahl 2011 die Koach-Kandidaten in einer Privatwohnung trafen. Gideon Joffe persönlich habe ihn damals angewiesen, Briefwahlunterlagen von Freunden und Bekannten zu sammeln, seien sie bereits ausgefüllt oder nicht. Der Vorsitzende habe dann tatsächlich bei ihm 12 Wahlbriefe abgeholt, darunter auch die der Familie Daus.
Ich habe die Briefwähler zu mir nach Hause geschickt bekommen. Und wir haben dann auch gewählt zu Hause und dann habe ich die Umschläge zugemacht und sie wieder abgegeben.
Wenige Tage später habe Gideon Joffe Braun dann konkret auf die Wahlentscheidung von Frau Daus angesprochen. Die habe ja einen Oppositionskandidaten gewählt, habe Joffe bemängelt.
Sag mal, was hat sie Ilan Ben Shalom gewählt? Und da habe ich ihm so, wie bitte? Woher weißt du das? Sagt er, ja, sie hat nur 5 gekreuzt, wir mussten noch weiter kreuzen. Sag ich, was macht ihr, der Briefwahl auf? Sagt er, natürlich.
Von all dem will der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe nichts wissen.
Zu diesen Vorwürfen kann ich nur sagen, dass die absolut haltlos sind. Und ich weiß nicht mal, ob eine Frau Daus per Briefwahl gewählt hat oder zur Urne gegangen ist. Ich kann dazu nichts sagen.
Überhaupt sei alles erstunken und erlogen. Die Vorwürfe von Boris Braun seien aufgekommen, nachdem der keinen Job in der Gemeinde bekommen habe.
Es ist eine Diffamierungskampagne, die auf Enttäuschung basiert.
Boris Braun ist allerdings nicht der Einzige, der die Führung der Gemeinde der Wahlmanipulation bezichtigt. Und zwar auch bei der letzten Wahl im Dezember 2015. Mischa Sumin wollte am Wahltag seine Großmutter aus dem Altenheim abholen, um mit ihr wählen zu gehen. Denn ohne Hilfe konnte die nahezu blinde Frau den Wahlschein gar nicht entziffern.
Als wir dann bei ihr waren, hat sich dann herausgestellt, dass sie bereits gewählt hat. Und zwar mit Hilfe einer freundlichen Mitarbeiterin der jüdischen Gemeinde. Das ist halt sehr suspekt.
Dazu sagt der Gemeindevorsitzende Gideon Joffe.
Von dem Vorfall ist mir nichts bekannt. Aber wenn es so gewesen sein sollte, ist es natürlich sehr bedauerlich.
Es gibt weitere belastende Indizien. In einem Zivilprozess sagte ein Mieter einer Gemeindewohnung aus, ihm sei für einen gewissen Zeitraum Mietfreiheit zugesichert worden, wenn er Wählerstimmen bringe. Gideon Joffe will der Sache nachgehen, glaubt aber nicht, dass es ein solches Angebot gegeben habe. Insgesamt sagt er,
ich kann mich nur auf den Wahlleiter beziehen, der zu 100% davon ausgeht, dass die Wahl absolut in Ordnung war.
Nichts war in Ordnung, sagt Boris Braun. Warum hat er jetzt ausgepackt?
Ich muss das einfach von meinem Herzen rausnehmen. Ich kann nicht weiter so sagen, du weißt gar nichts. Ich kann das nicht mehr. Und das brennt bei mir. Das muss raus.
Erstmals behaupten Zeugen öffentlich, dass Wahlen in der jüdischen Gemeinde zu Berlin manipuliert worden seien. Sie hörten einen Beitrag von Thorsten Mandalka. Zu unserem nächsten Thema. Eine neue Generation von Juden und Deutschen muss heranwachsen, eine neue Generation, die dies alles als Geschichte betrachten kann. Wir können zusammen ins Bett gehen, wir können miteinander sprechen, aber die große Kluft ist immer noch zwischen uns. Es wird lange dauern, bis alle Wunden verheilt sind. So hat der israelische Schriftsteller Yoram Kanyuk einmal die Situation zwischen Israelis und Deutschen beschrieben. Die neue Generation, auf die er wartete, ist inzwischen da, besonders sichtbar in Tel Aviv und in Berlin. Wo knüpft sie historisch an? Was sind ihre Perspektiven? Und was verbinden ältere Israelis heute mit Deutschland? Diesen und anderen Fragen geht eine bemerkenswerte Ausstellung nach, die am Montag in Hamburg im Kommerzsaal der Handelskammer eröffnet wurde und die nur 3 Wochen lang zu sehen ist. Ihr Titel: Israelis und Deutsche. Sigrid Brinkmann stellt sie vor.
Individuelle Zeugnisse bilden das Rückgrat der Schau. Kuratorin Alexandra Nocke, die als Kulturwissenschaftlerin in beiden Ländern arbeitet, hat Tagebuchblätter, Briefe, private Fotoalben, Zeichnungen, Videointerviews, Musik und unveröffentlichtes Bildmaterial zusammengetragen, um die subjektive Erlebniswelt von rund 160 Zeitzeugen aufzuschlüsseln. Verteilt wurden die einzigartigen Dokumente auf 6 Themenmodule aus kantig rauen, irisierenden Stahlblechplatten. Hingerissen entdeckt man, welch enorme Wertschätzung Marlene Dietrich in den frühen 60er Jahren in Israel erfuhr. Sie verkörperte Germania Acheret, das andere Deutschland. Ihre Lieder trug sie auf Englisch vor, die Zugaben auf Deutsch.
Sie hat einen Fanbrief bekommen von einer Dame, die schreibt: Sehr verehrte gnädige Frau, ich schreibe Ihnen auf Deutsch statt auf Englisch und breche damit ein stilles Gelübde, dass ich diese Sprache nie mehr sprechen werde. Also Marlene hat quasi alle Grenzen überschritten und ist als Künstlerin in Israel gefeiert worden.
Ihre Konzerte beschloss Marlene Dietrich fortan mit dem hebräischen Lied Shir Hatan. Eine Stewardess hatte es ihr auf dem Flug nach Tel Aviv beigebracht. Man kann es in der Ausstellung hören und sieht ein Zeitungsfoto, das den Jerusalemer Bürgermeister Teddy Kollek zu Füßen der Dietrich zeigt. Die beiden sitzen sehr lässig in seinem Büro, reden und trinken. Einen Monat brauchte Alexandra Nocke, um den heute 83 Jahre alten Fotografen dieser Aufnahme telefonisch aufzuspüren.
In dem Moment, als wir dann den richtigen Maor an der Strippe haben, war auch gar kein Zweifel, dass er es ist. Er sprach im klaren Deutsch, deutschstämmiger Jude aus Halberstadt, der dieses Foto gemacht hat. Michael Maor ist nur dann nach den späten 60er Jahren völlig abgetaucht, denn er war im Dienst des Mossad.
Und er ist derjenige, der in einen Frankfurter Gerichtssaal eingedrungen war und Akten fotografiert hatte, die dem Mossad ermöglichten, Adolf Eichmann 1960 in Argentinien aufzuspüren und nach Israel zu entführen. Michael Maor war vor der Staatsgründung Israels als Weise ins Land gekommen. Um Eichmanns Gedanken und reueloses Reden vor dem obersten Gericht in Jerusalem nicht hören zu müssen, war er auf unbestimmte Zeit nach Deutschland gezogen. 1966 kehrte Michael Maor endgültig nach Israel zurück. Da florierte das Geschäft von Felix Burian bereits. 13 Mitarbeiter verkauften und reparierten in Tel Aviv VW Käfer und Transportermodelle.
Er hat mit einer gewissen Naivität auch dazu beigetragen, dass das Deutsche auf den Straßen Israels zu so einer Selbstverständlichkeit wurde und bereits 1960 auf Deutsch Anzeigen in israelischen Zeitungen geschaltet, die Qualität des Volkswagens anpreisen und sich auch ganz konkret an seine Zielgruppe, auch den deutschstämmigen Juden, gewidmet, die zu seinen Hauptkunden gehört haben.
Ausstellungen wie diese führen auf eindrucksvolle Weise vor, dass es in Israel zu jeder Zeit Menschen gab, die trotz tiefer Verwundungen Brücken geschlagen haben und jeden Anflug von Ressentiment überwanden. Warum jemand neben das Mauergraffiti am Israel Chai, das Volk Israel lebt, den Zusatz in Berlin sprühte, versteht man, wenn man die offenherzigen Texte junger Israelis liest, die den Segen ihrer Großeltern für ein Leben zwischen Berlin und Tel Aviv erhalten. Ambitioniert und formalästhetisch überzeugend öffnet diese Schau mit nie zuvor gezeigten Bildern und anderen Zeugnissen den Blick für die vielen Wegbereiter einer Annäherung zwischen Israelis und Deutschen.
Die Ausstellung Israelis und Deutsche ist bis zum 15. August in Hamburg im Kommerzsaal der Handelskammer Adolfsplatz 1 zu sehen. Sigrid Brinkmann stellte die Schau vor. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Wenn wir auf den aktuellen Wochenabschnitt schauen, dann lesen wir unter anderem über die Opfer für verschiedene Anlässe. Wenn es dabei um das Opfer für den Neumond geht, heißt es: Dabei noch einen Ziegenbock zum Sündopfer, dem Ewigen zu ehren. An keiner anderen Stelle der Tora, an der von diesen Opfern gesprochen wird, wird die Formulierung dem Ewigen zu ehren benutzt. Warum hier? Diese Frage wird im Talmud mit einer Parabel beantwortet. Gott schuf die beiden großen Lichter. Das große Licht, den Tag zu beherrschen, und das kleine Licht, die Nacht zu beherrschen. Wie kann es eigentlich sein, dass mitten in einem Satz aus zwei großen Lichtern ein kleines und ein großes Licht wird? Der Talmud erklärt, dass Sonne und Mond ursprünglich die gleiche Größe hatten. Aber der Mond beschwerte sich und sagte, dass es keine zwei gleich großen Könige geben könne. Der Ewige sagte darauf, mach dich selbst klein. Damit war der Mond dann auch nicht einverstanden und Gott bot darauf einen Ausgleich an. Er sollte jederzeit anwesend sein, Tag und Nacht. Aber der Mond beschwerte sich weiter. Wer wird mich am Tag überhaupt sehen, mir Aufmerksamkeit schenken? Schließlich kam es zu einer Einigung. Als Trostpflaster würde das Sündopfer ausschließlich zum Neumond unter dem Motto stehen, dem Ewigen zu ehren. In einer anderen Talmud-Passage lesen wir, dass jemand, der öffentlich beleidigt wird, sich dafür aber nicht revanchiert, oder jemand, der gedemütigt wird, aber nicht zurückschlägt, wie die Sonne sei, wenn sie untergeht. Den Weisen des Talmud ist es gelungen, zwischen diesen beiden Passagen eine Verbindung herzustellen. Was hat die Sonne getan, während der Mond sich beklagt hat? Sie hat geschwiegen, sogar als der Mond verlangte, eines der beiden Lichter sollte kleiner gemacht werden. Indem die Sonne darauf gar nicht reagierte, verdiente sie es sich, ihre Größe zu erhalten. Der Mond aber hat es geschafft, durch sein ambitioniertes Verhalten sich selbst klein zu machen. Jemand, der sein Leben auf Ethik und Werten aufbaut, hat es nicht nötig, auf Beleidigungen durch andere Menschen überhaupt zu reagieren. Solch ein Mensch hat seine eigenen Standards. Und diese sind sicher und feststehend. Und keinem Menschen würde es gelingen, diese Person davon abzubringen. Ich weiß, vermutlich wissen wir alle aus eigener Erfahrung, dass es meist schwer ist, sehr schwer sogar, Beleidigungen und Provokationen abprallen zu lassen. Trotzdem hoffe ich, dass es mir und uns allen gelingen wird, uns nicht selbst klein zu machen, indem wir auf Beleidigungen mit Gegenbeleidigungen reagieren. Ich hoffe, dass es uns gelingen wird, uns nicht provozieren zu lassen und dadurch selbst hell zu scheinen und wirklich groß zu bleiben. In diesem Sinne, uns allen einen sonnigen Schabbat. Schabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora der fünf Bücher Mose von Rabbiner Daniel Alter aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.